Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Jeder dritte junge Mann in Deutschland findet es okay, Frauen zu schlagen. Und jeder dritte junge Mann sagt, das mache ich auch, wenn ich mir Respekt verschaffen muss. Eine Umfrage aus dieser Woche gibt das an. Diese Umfrage soll Schwächen haben, sagen Kritiker, aber trotzdem sind diese Zahlen natürlich schockierend. Und das Problem dahinter, das ist ja real. Die Umfrage, die ist ein Schlaglicht auf einen traurigen Fakt, nämlich, dass jeden Tag Frauen unter männlicher Gewalt leiden. Es ist nur selten öffentlich zu sehen. Und die Fragen dahinter, die wir uns stellen müssen, die sind grundsätzlich. Um sie zu diskutieren, haben wir die Soziologin Katja Sabisch bei uns, den Sozialarbeiter Roland Hertel und die Rechtsanwaltin Christina Klemm. Und Frau Klemm, bei Ihnen möchte ich anfangen, um einmal diese Zahl einzuordnen. Also Spannungsfeld Männlichkeit heißt die Umfrage der Organisation Plan International. Ein Drittel aller Männer zwischen 18 und 35 sagt, eine Frau zu schlagen, das ist okay. Ein Drittel, ist das realistisch?
Ja, ehrlich gesagt, mich verwundert leider diese Aussage überhaupt nicht. Es ist so, dass wir ja auch schon seit langem wissen, dass jede dritte bis vierte Frau von Gewalt innerhalb der Partnerschaft betroffen ist. Wir wissen, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Es gibt eine riesige Dunkelziffer. Und was ich gut finde an dieser neuen Studie oder an der Diskussion jetzt, ist, dass wir endlich mal über Männlichkeit sprechen, dass wir endlich darüber sprechen, wer sind denn eigentlich die Täter? Weil bisher wurde immer nur über die Opfer gesprochen. Und es ist ja klar, es gibt, wenn es diese vielen Opfer gibt, gibt es auch so viele Täter.
Männlichkeit ist ein großes Thema, das jetzt hier schon angesprochen worden ist von Christina Klemm. Sie vertritt viele Frauen vor Gericht, die Gewalt von Männern ausgesetzt gewesen sind. Wir haben auch bei uns Roland Hertel, er ist Sozialarbeiter und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt. Herr Hertel, Sie haben 12.000 Fälle begleitet. Ein Drittel. Sagen Sie auch, das ist realistisch?
Ja, kann ich stützen. Ich war ja 27 Jahre in der Erstintervention über den sozialen Dienst nach Fällen häuslicher Gewalt involviert. Und wir haben gerade in den letzten 5 Jahren bei der Staatsanwaltschaft feststellen müssen, dass sich das Alter dieser vermeintlichen Gewaltausübenden nach unten verschoben hat. Wir hatten immer so zwischen 30% und 35% von Männern und auch von betroffenen Frauen im Alter zwischen 20 und 30. In den letzten 5 Jahren, das war vorher nicht so. Da war das Hauptklientel eher die Männer zwischen, also die Paare zwischen 35 und 50 Jahren. Das hat sich verschoben und ich kann der Frau Klemm aufgrund meiner praktischen Erfahrung auch absolut in fast allen Bereichen zustimmen. Nee, eigentlich in allen Bereichen.
Frau Sabisch, wie ist es bei Ihnen? Sie sind Professorin für Genderstudien an der Ruhr-Universität Bochum und Sie haben letztes Jahr erst ein Buch geschrieben, Junge Männer in Deutschland, aus Ihrer Arbeit heraus. Ein Drittel ist realistisch?
Also als ich die Zahl gehört habe zum ersten Mal, war ich total erschüttert und wollte auch zuerst die Methoden genau mir anschauen, ja, also wie diese Studie gemacht worden ist. Da kann ich vielleicht später noch was zu sagen, aber mich hat es gewundert, weil es hat sich nicht mit unserer Forschung gedeckt über die Einstellungen zu Geschlecht und LSBTTI. Allerdings weiß ich natürlich auch, dass wir einfach ein Riesenproblem haben, was Gewalt gegen Frauen angeht oder geschlechtsspezifische Gewalt. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber ich denke schon, wir müssten da nochmal genauer nachhaken. Weil das wäre ja auch sozusagen eine Hellfeldstudie. Ne? Also wenn da wirklich ein Drittel von den jungen Männern so gewaltbereit ist, dann muss uns das natürlich alle schockieren. Ja.
Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass es ja da auch um Gewalt gegen Lesben, gegen Schwule oder zum Beispiel gegen non-binäre Menschen geht. Aber verstehe ich Sie schon richtig, dass die Zahlen aus Ihrer Sicht ein Stück weit überraschender sind?
Genau, also wir haben auch 1000 oder ich sag 803, glaube ich, junge Männer online auch befragt. Das ist eine Studie, die auf jeden Fall Limitationen hat. Wir haben auch qualitative Interviews geführt mit den jungen Männern und haben da eigentlich ein recht widersprüchliches Ergebnis, so dass die doch sehr, ich sag mal, egalitär oder flexibel sind, was so ihren Blick auf Geschlecht angeht. Also sie sagen schon, naja, Mädchen sind unterschiedlich, Jungs sind unterschiedlich, man soll da gar nicht so eine große Sache rausmachen. Es ging eher um den den Menschen. Das hat mich irgendwie auch schon mal gewundert. Und auf der anderen Seite sind die doch recht traditionell, was so Familienbilder angeht. Allerdings, und das muss ich jetzt auch sagen, wir haben nicht nach Gewalt gefragt. Ne? Das ist vielleicht so auch einschränkend jetzt mal zu bemerken.
Herr Hertel.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch neueste soziologische Studien, Frau Sabisch, das wissen Sie wahrscheinlich besser wie ich, die ja sagen, dass gerade die jungen Männer große Probleme haben mit dem neuen Rollenverständnis, was vor allem von jungen Frauen in Beziehungen mittlerweile eingefordert wird. Ja, ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, die aussagt, dass also viele junge Männer mitunter daran scheitern, an den Anforderungen der Frauen, ja, dass sie sagen, im Haushalt helfen, in der Kindererziehung, die traditionelle Rolle zu verlassen. Ja. Aber mich hat die Umfrage, also ich tue mir mit dem Begriff Studie sowieso jetzt schwer, ja, weil es handelt sich um eine Umfrage von 1000 Frauen, 1000 Männern. Und was wir auch nicht negieren sollten, es waren auch 14-17% der Frauen, die gesagt haben, ja, ich habe auch ein Problem mit Gewalt. Und es war auch so eine Erfahrung, gerade in den letzten 5 Jahren, dass wir vermehrt junge Partnerschaften hatten, wo es zu gegenseitiger Gewalt kam, aber mit dem Umstand, dass die körperliche Gewalt in massiver Form eher durch Männer im Hellfeld, ich rede jetzt also im Hellfeld, ausgeübt wird. Und dass auch Frauen ihren Anteil haben, dass aber die Männer in der Beziehung unter diesen zwei Aspekten das auch schildern. Erstens mal das traditionelle Rollenbild und zweitens, dass zu viel aus ihrer Sicht von ihnen eingefordert wird. Und das scheint auch für die jungen Männer ein teilweise großer Konflikt zu sein.
Also, Frau Klemm.
Vielleicht kann ich noch was dazu anmerken. Ich habe natürlich immer einen sehr speziellen Blick darauf, weil ich bin ja keine Wissenschaftlerin, sondern Juristin und vertrete. Also bei mir sind die Menschen, die die Gewalt erfahren. Und also in meiner Praxis sind 100% der Betroffenen haben Gewalt erfahren. Und was ich aber feststelle in den letzten Jahren, ist tatsächlich auch, dass es sehr junge Paare häufig sind oder sehr junge Frauen, die betroffen sind. Und vor allem aber, dass es so eine Divergenz gibt zwischen dem, dass man auf der einen Seite denkt, es gibt schon auch Erfolge in Sachen Gleichstellung, in Sachen Emanzipation, und auf der anderen Seite aber diese Gewalt überhaupt nicht abnimmt, sondern eher sogar zunimmt. Also ich habe immer massivere Fälle in meiner Praxis. Ich habe immer auch lang andauernde, im Nachblick auch viele Fälle, in denen das Umfeld eigentlich sehr genau Bescheid wusste, in der auch Ermittlungsbehörden Bescheid wussten und nicht ordentlich interveniert wurde. Auch immer wieder auch Menschen, auch Männer, Täter, die sich selbst als durchaus modern und gleichberechtigt empfinden würden, die aber eben zu Hause massivste Gewalt ausüben.
Also ich als Wissenschaftlerin interessiere mich dann dafür, wie wurde was gefragt. Ich hätte also gerne diese einzelnen Fragen gesehen, denn das große Problem, was wir oft bei diesem Gewaltdiskurs haben, ist, dass Gewalt ausgeübt wird gegen Frauen, aber dass die Täter das vielleicht gar nicht so als Gewalt definieren, ne, sondern sagen, das ist mein Recht, meine Frau zu maßregeln oder sowas. Ne. Wir haben da ja irgendwie auch doch große Probleme und große Zahlen hier in Deutschland, was Partnerschaftsgewalt und auch Femizide angeht. Und es kann tatsächlich sein, wenn so eine Frage gestellt wird nach, ich möchte meiner Frau Respekt einflößen, ja, dass das irgendwie auch nochmal anders verstanden wird von jungen Männern. Ne? Dass das überhaupt nicht klar ist, dass sie sich in einer Geschlechterordnung bewegen, wo sowas auch eine Menschenrechtsverletzung ist. Ja? Also diese Kontrolle, die ausgeführt wird oder all das, womit eben so Gewalt gegen Frauen anfängt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig für mich. Ich glaube, Frau Klemm, Sie hatten das auch am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist gut, dass wir über Männlichkeit und Täter sprechen, und da möchte ich Ihnen absolut recht geben, aber wir machen eben auch Geschlechterforschung. Ne? Also wir versuchen, die ganzen Geschlechter zu integrieren, und Frauen spielen da eben dann auch nochmal eine große Rolle, wenn wir an die Retraditionalisierung denken oder auch an Geschlechterordnungen, die sich vielleicht auch Frauen wieder zurückwünschen. Ne? Also sowas können wir ja auch schon beobachten, auf jeden Fall zum Teil. Ich glaube, Herr Hertel hat es auch schon angesprochen. Deshalb ist es so eine Gemengelage, die wirklich ambivalent ist, und ich muss auch sagen, dass ich mich freue, dass wir mal hier die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen.
Was mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen ist, dass wieder aus bestimmten Ecken reflexartig Widerspruch erhoben wurde. Meistens sind es die großen Männerverbände, die immer wieder versuchen, auch im Zuge der Istanbul-Konvention, immer wieder auch die männlichen Rechte einzufordern. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen. In den letzten 5 Jahren haben wir auf Europaebene und auch in Deutschland eine massive antifeministische Bewegung. Ja, und es nützt jetzt alles nichts. Und da bin ich bei der Fassade, wenn man immer nur sagt, ja, die anderen, es sind die anderen. Sondern wir müssen das wirklich mal in einem System, systematisch betrachten, dass wir das ganze gewaltbelastete Familiensystem in diesen Partnerschaften mal anschauen. Es ist natürlich wichtig, wie man Fragen stellt, aber es ist mal Fakt, aus meiner Erfahrung her habe ich die gleichen Erfahrungen wie die Frau Klemm. Ich habe also vermehrt betroffene Frauen gesehen, die also übelst zugerichtet waren in den letzten 27 Jahren, habe aber ganz wenig Männer erlebt, die nur im Entferntesten so schwer verletzt waren wie Frauen.
Dann lassen Sie uns mal in den Ist-Zustand gehen, Herr Hertel, bevor wir dann ein Stück weiter hinten in unserem Gespräch nochmal ein bisschen tiefer auf das Warum schauen. Können Sie uns einen Einblick geben aus Ihrer Arbeit heraus? Wann wird ein Mann Täter? Was braucht man dafür ein Bild von Männlichkeit, um Täter zu werden?
Häusliche Gewalttäter unterliegen ja einer gewissen Logik. Wenn sie Gewalt ausüben, nämlich großer Mann, kleine Frau. Und es gibt eine Studie von Zimmermann und anderen aus dem Jahr 2000. Und die besagt, dass also für die Männer, wenn Frauen zu stark werden in der Beziehung, dass sie dann Gewalt anwenden, um den Zustand, der aus ihrer Sicht Gleichberechtigung wiederherzustellen, nämlich großer Mann, kleine Frau. Und es zieht sich nicht nur durch andere Gesellschaftsformen wie Aussiedlerfamilien oder Familien mit anderem kulturellen Hintergrund, sondern ich habe festgestellt, dass sich das auch bei uns noch traditionell so ist, dass also Männer sich plötzlich unterlegen fühlen und für sie ist dann das Gewaltausüben ein legitimes Mittel, um den aus ihrer Sicht sichtbaren Zustand der Gleichberechtigung wiederherzustellen. Also da geht es um Machtinteressen, die von Männern dann auch eingefordert werden. Wir arbeiten ja auch seit 2013 hier in der Südpfalz ganz speziell mit Kindern, die von häuslicher Gewalt mit betroffen sind. Und ich habe vor 14 Tagen an der Uni einen Vortrag gehalten, habe ich auch ganz deutlich gesagt, wenn wir jetzt unser traditionelles Rollenbild irgendwann mal verändern müssen oder wollen, müssen wir in Kindergärten und Schulen gehen und mit Kindern arbeiten und mit Kindern Prävention betreiben. Ja, und viel früher anfangen, weil ich habe den Eindruck, dass wir über Gleichstellung reden, dass wir sie aber nicht leben.
Auch das ein Thema für uns in dieser Stunde. Vorher vielleicht einmal noch, Frau Klemm, Sie sind ja nicht nur Rechtsanwältin, Sie haben auch ein Buch über Ihre Erfahrungen geschrieben, das heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Diese Geschichten, sind das auch zum Beispiel Geschichten von Frauen, die für ihre Männer zu stark geworden sind?
Ich glaube, es gibt immer auch noch unterschiedliche Motive. Also was Herr Hertel gesagt hat, trifft natürlich zu. Es geht häufig darum, eben in dem Moment, in dem Machtverlust ansteht, also Frauen zum Beispiel einen Karriereschritt machen, den ihre Männer nicht vollziehen. Oder häufig Auslöser oder Beginn von häuslicher Gewalt ist auch, wenn die Frau schwanger ist. Da gibt es eben sehr oft massive Gewalt. Oder wenn sie ausgehen möchte. Oder eben die gefährlichste Situation für eine Frau ist immer noch die Trennung, also der Entzug von dem Mann. Und dann, um dann diese Machtstellung oder diesen Besitz, um es platt zu sagen, wieder sich anzueignen, wird eben Gewalt ausgeübt, massive Gewalt, eben bis hin zu den Femiziden. Ich glaube, ein Problem ist, aber wir wissen das aus so einigen Studien, es gibt eben Forschung dazu, aber es gibt immer noch viel zu wenig Untersuchungen dazu. Zum Beispiel, ich erlebe ja, man muss sagen, diese Delikte werden so gut wie nicht bestraft. Ja? Also wir haben auch ein großes strafrechtliches Problem, wobei ich selbst ja gar nicht so eine Anhängerin davon bin, dass es möglichst hohe Strafen gibt, sondern von echter Prävention. Aber ich glaube, es gibt auch ein gesellschaftliches Zeichen, wenn man immer wieder diese Taten ausüben kann und es bleibt völlig ohne Konsequenzen, dann macht das was mit einer Gesellschaft, dann macht das was mit diesen Tätern, dann gibt es eben eigentlich das Signal, macht ruhig weiter. Wir sehen es zwar und ab und zu sind wir alle schrecklich überrascht darüber, aber eigentlich wird das geduldet und dem muss man was entgegensetzen und ich bin da ganz bei Herrn Hertel, das muss im Kindergartenalter anfangen. Wir müssen darüber sprechen, nachdenken und verändern, dieses Bild von Männlichkeit, das eben auch etwas zu tun hat mit Gewalt ausüben können, dürfen und um das zu legitimieren.
Und das fängt bei Dreijährigen an?
Ich glaube, das fängt sofort an. Das fängt sofort an, indem wir Kinder immer sofort festlegen. So, ich meine, gucken Sie sich mal an, schon die Bodies von den Babys. Ja? Die Mädchen kriegen rosa, die Jungs kriegen einen Laster oder Superman da drauf gedruckt. Ja, so. Es geht immer darum, wie verhalten wir uns miteinander, was wird angeübt, wie werden Kinder gesehen. Wir müssen auf Mädchen, wenn wir sie erziehen, die werden ganz anders erzogen, da gibt es viel mehr Angst, die können nicht einfach alleine in die Schule gehen, weil man Sorge haben muss um ihre Wege, was ja richtig ist, man muss Sorge haben, aber wir müssen doch eigentlich mal nicht darüber reden, wie schützen wir unsere Töchter, sondern wie erziehen wir unsere Söhne, dass das nicht mehr passiert.
Frau Sabisch, Sie als Soziologin und Professorin für Genderstudien, wann würden Sie denn sagen, da muss man anfangen?
Genau, also auch natürlich im Kindergarten. Also aus einer soziologischen Perspektive haben wir vielleicht grob gesehen 3 Ebenen, wo wir zeitgleich anfangen müssen, wo vielleicht auch schon ein bisschen was passiert ist. Das ist natürlich die politische Ebene. Ich glaube, Herr Hertel und auch Frau Klemm hatten die Istanbul-Konvention genannt, also die Schutz gegen Gewalt tatsächlich auch realisieren würde, wo wir aber eigentlich auch noch ganz am Anfang stehen. Ne? Oder vielleicht fängt es auch schon damit an zu sagen, was ist denn mit den Steuerrechten, ja, dieses ewige Fördern des Hausfrauernährers. Modells. Dann haben wir diese Ebene der Organisation, also der Schulen, der Universitäten etc. Da kann man, da gibt es gute Ideen, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, sodass sich jedes Individuum gut entwickeln kann und auch sicher entwickeln kann. Und natürlich auch diese sozialpsychologische Ebene. Also ich in meiner Familie oder in meinem Ehrenamt, ja, also unser nahes Umfeld, wo wir eigentlich auch vorleben müssen, wo wir auch aufmerksam sein müssen, wenn wir Gewalt erahnen oder wo wir einfach auch solidarisch und loyal sein müssen mit Opfern von Gewalt oder Betroffenen von Gewalt. Also da gibt es eben diese verschiedenen Ebenen, da ist auf jeder Ebene sehr, sehr viel zu tun und ich denke eben, dass jetzt, wenn ich jetzt so die ganzen Berichte aus der Praxis höre, das finde ich dann wirklich sehr beklemmend. Ja, ich lese dann die ziemlich neue Studie von meinem Kollegen Heinz-Jürgen Voss, auch eine Studie für Sachsen, wo er nochmal ganz klar zeigt, dass nahezu alle befragten Frauen ab 16 sexuelle Belästigung erlebt haben. Ja, und dass Gewalt in Form von Zwang zur sexuellen Handlung 30% der Studienteilnehmerinnen erlebt haben. Das sind natürlich Zahlen, die machen einen fassungslos und ich frage mich manchmal, das geht dann sehr wahrscheinlich der Frau Klemm auch so, warum da einfach nicht mehr passiert, ja? Also das sage ich jetzt nicht als Wissenschaftlerin, das sage ich jetzt als Katja Sabisch. Ich bin da echt ratlos, ich verstehe es nicht. Es ist ein totaler Skandal, dass wir da so wenig Ressourcen reingeben, ja, in den Schutz vor Gewalt.
Ich habe das 27 Jahre live erlebt, was sich tagtäglich abspielt. Ich habe mit meinen Kolleginnen im Jahr 700 Hausbesuche gemacht und wir haben ein schnelles Interventionsmodell. Platzverweis hat bei uns zur Folge hier im Landgerichtsbezirk Landau in der Südpfalz, dass sofort der soziale Dienst innerhalb von 36 Stunden in diese Geschichte zur Deeskalation geschickt wird. Das ist, glaube ich, einmalig, dass die Justiz hier sich auch so engagiert. Aber man ist auch irgendwann ohnmächtig. Ja, weil es immer wieder genau daran scheitert, dass in unserer Gesellschaft es doch immer wieder Menschen gibt, die das versuchen zu torpedieren. Und wir haben das in Europa. Das, was wir hier in Deutschland erleben, deckt sich mit den Erfahrungen, die die europäischen Kollegen gerade in Westeuropa auch machen. In Osteuropa brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ja, dass Länder wie Polen oder Ungarn die Istanbul-Konvention ablehnen. Ja, das wäre für mich ein Grund, als EU einfach auch mal zu reagieren, sagen, Gelder werden gekürzt, ihr kriegt keine Gelder mehr, fertig. Ja, es wird aber nicht gemacht, wir sind inkonsequent. Und es hängt auch damit zusammen, also ich kann das nur vermuten, dass die patriarchalen Strukturen in der EU doch noch ganz massiv manifestiert sind. Ja, und ich kann auch für die BRG-Täterarbeit sagen, ich habe jetzt gestern im Vorfeld auch nochmal eine kurze Rundfrage gemacht in unseren Einrichtungen. Es ist einfach eine Erfahrung, dass die Männer in den letzten Jahren jünger geworden sind, die zu uns kommen. Ja, und es ist aber nicht so, dass die Männer keinen Leidensdruck haben, ja, wenn sie Gewalt ausgeübt haben. Und es ist auch Fakt, was die Frau Klemm gesagt wird, eine frühe Schwangerschaft, und eine Schwangerschaft ist oft auch der Auslöser für massivste Gewalt in der Beziehung, weil die Männer sich wohl zurückgesetzt fühlen und nicht mehr so den Mittelpunkt darstellen, weil die Frau sich jetzt auch mal um sich selbst und auch um das werdende Kind kümmern soll oder kümmern muss.
Kann man dann sagen, Frau Klemm, dass es eine Machtfrage ist?
Ja, ich würde sagen, es ist eine Machtfrage. Und diese verschiedenen Ebenen, die gerade angesprochen wurden, das ist sehr richtig. Und man muss sich natürlich auch fragen, warum wird denn so viel zu wenig Geld ausgegeben? Warum kann es in einem Land wie Deutschland sein, dass Frauen von Frauenhäusern abgewiesen werden, weil es keine Plätze gibt? Warum gibt es immer noch nicht flächendeckend genügend Frauenberatungsstellen? warum knapsen die immer am Geld? Täterarbeit, ja, wunderbar. Es gibt da ja sehr, sehr gute Beispiele gerade, was Herr Hertel macht, großartig. Aber auch da, die müssen immer wieder Gelder beantragen. Es ist auch viel zu wenig, in Berlin völlig überlastet. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Warum wird, wenn wir wissen, irgendwie, also 30% aller Frauen sind davon betroffen. Warum interessiert das denn nicht wirklich? Warum wird nicht so viel Geld da reingesteckt? Also dem Problem einigermaßen angemessen. Da muss nicht Geld gekürzt werden, sondern es muss viel, viel mehr. Also es sollte doch wichtig sein, als Straßen auszubauen oder was auch immer man da
nimmt. Liegt das dann daran, dass mehr Männer als Frauen in mächtigen Positionen sind? Oder dass wir als Gesellschaft das nicht sehen, weil eben so viel davon nicht öffentlich passiert?
Ja, also ich glaube, man kann es nicht immer nur an dem Geschlecht der Entscheidungstragenden so unmittelbar festmachen. Denn es gibt natürlich auch viele Frauen, die im patriarchalen System auch angekommen sind und da gut funktionieren. Ja, es gibt ja Frauen, die können sich auch etablieren. Aber die Erfahrung von allen Frauen ist ja, dass man sich besser an die Männer hält, als irgendwie sich nicht an sie zu halten. Weil die Karrieren sind ja auch davon abhängig. Das heißt, es sind nicht alle Frauen, also vorhin hieß es auch schon mal in der Erziehung, natürlich nicht alle Frauen sind besser, sondern machen auch mit, sind auch Teil davon. Deswegen müssen wir über echte Gleichstellung sprechen. Und dann finde ich auch noch mal, was vorhin gesagt ist, wurde sehr, sehr richtig zu sagen, wir können auch im privaten Bereich, ja, also neben der großen Politik, wir können auch gucken und Gewalt, also diese Partnerschaftsgewalt, beginnt häufig nicht mit Schlägen, mit physischen Schlägen, sondern sie beginnt mit kontrollierendem Verhalten, mit Abwertungen, mit so schlechten Witzen. Und das kennt man auch, das erlebt man mit. Und da genau hinzusehen und zu sagen, warum ist denn meine Freundin auf einmal, warum geht die nicht mehr alleine aus? So, warum meldet die sich andauernd, warum ruft der andauernd an, wenn wir zusammen essen gehen? So, das ist das eine, die Frauen darauf anzusprechen, und das andere ist, die Männer darauf anzusprechen. Endlich zu sagen, was machst du hier eigentlich? Warum trackst du eigentlich deine Freundin? Warum lässt du sie nicht alleine ausgehen? Warum darf sie noch nicht mal alleine einkaufen? Und da gibt es viel zu wenig Sensibilität und viel zu wenig Solidarität.
Wir sind in den Jahren 2010 bis 2011 mit dem Interventionszentrum in der Südpfalz wissenschaftlich begleitet worden von der TU in Darmstadt. Und die 5 häufigsten Übergriffe, die Frauen geschildert haben, waren nicht körperliche Gewalt, sondern psychische und verbale Gewalt. Ja. Von den Männern wird immer nur von körperlicher Gewalt ausgegangen, wenn es ums Thema Partnerschaftsgewalt geht. Ja, das ist sehr auffällig. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Ihnen eine Frau erzählt, wissen Sie, diese Ohrfeige war eigentlich nie das Schlimmste, diese Ohrfeigen. Das Schlimmste war diese ständige Angst, wie kommt er heute wieder nach Hause? Diese ständige, verdammte Angst. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt schon der Gedanke, jetzt kommt er gleich, hat bei mir dazu geführt, dass ich ins Bad musste, mich übergeben. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann müssen wir wirklich ganz, ganz früh anfangen, um da endlich einen Prozess des Umdenkens einzuleiten. Das können wir nur machen, ich sage es nochmal, wenn wir präventiv viel mehr machen und auch viel mehr den helfenden Ansatz und den präventiven Ansatz in den Fokus nehmen. Ja, und Berlin hat natürlich eine besondere Situation, Frau Klemm. Wir in Rheinland-Pfalz haben ja ganz früh über die Istanbul-Konvention diskutiert und haben ja alles landesfinanziert. Und da fangen wir jetzt an mit der Finanzierung. Gerade wenn es um die Frauenhäuser geht oder auch um die Frauenberatungsstellen, das Gleiche trifft ja für die Täterarbeit genauso zu. Ja, dass also Berlin hat für 3,8 Millionen Einwohner 2 große Täterarbeitseinrichtungen. Wir haben in Rheinland-Pfalz 9 mit der gleichen Einwohnerzahl. Und da sieht man auch eine gewisse Wertigkeit in der Beurteilung der Politik und vielleicht auch der Entscheidungsträger, wohin der Weg gehen soll. Da haben wir in Deutschland wirklich absoluten Nachholbedarf. Und ich finde es skandalös, dass Frauen ihren Aufenthalt im Frauenhaus als Opfer einer Straftat selbst bezahlen müssen, wenn sie dazu finanziell in der Lage sind. Das ist für mich skandalös als Mann. Da schäme ich mich. Das ist eine Form von Fremdschämen als Mann gegenüber der Politik.
Roland Hertel ist das. Er ist Sozialarbeiter und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, häusliche Gewalt. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur eine aktuelle Umfrage, nach der es für 1/3 aller jungen Männer in Deutschland okay ist, wenn eine Frau geschlagen wird. Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, auch wenn wir sie oft nicht sehen. Und wir diskutieren diese alltägliche Katastrophe hier im Deutschlandfunk Kultur auch mit der Soziologin Katja Sabisch und mit der Rechtsanwältin Christina Klemm. Und ich möchte gerne, Frau Sabisch, bei Ihnen noch mal kurz einsteigen. Wir haben jetzt schon so viel gehört auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Rollenbilder. Wir haben jetzt schon gesagt, man muss ja unter anderem eben auch, man kann gar nicht früh genug anfangen quasi. Diese Rollenbilder von jungen Männern, haben die sich überhaupt nicht verändert in den letzten Jahren? Also all das Gerede über Gleichberechtigung, über Respekt, über den neuen Mann, das ist eine Blase?
Die haben sich total verändert. Die Bilder auf jeden Fall. Wie dann später das Verhalten aussieht, das haben wir auch so ein bisschen in unserer, das ist tatsächlich eine Studie und keine Umfrage, herausgefunden. Also die gehen schon davon aus, dass sie eher so dieses Ernährer-Zuverdienerinnen-Modell fahren und dann, wenn die Kinder da sind, auch arbeiten gehen und die Frau kümmert sich um den Rest. Also dieses ganze Problem der Carework, das haben wir da in keiner Weise gelöst, jetzt sage ich mal, in den Einstellungen der jungen Männer. Aber die sind natürlich konfrontiert mit neuen Herausforderungen, mit neuen Ansprüchen auch. Und ich glaube schon, dass einige, vor allen Dingen vielleicht auch nach Corona, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, durchaus sehr interessiert sind an so bestimmten Sicherungsdiskursen. Also, früher war alles besser, die Rollen waren noch klar verteilt. Jetzt haben wir eine Unsicherheit um uns herum. Und da wünschen sich viele Menschen einfach vielleicht auch so eine Rückkehr nach alten Geschlechtermodellen. Und ich sage Corona, weil ich glaube schon, dass dieser Antifeminismus, mit dem wir es zu tun haben, oftmals eben medial vermittelt ist, auch über die sozialen Medien. Und dass da einfach viele junge Männer sehr, sehr affin sind, ja, und sich das dann doch alles sehr genau anschauen, was da gerade an menschenfeindlichen Aktionen oder Aussagen oder so getätigt wird. Also ich glaube schon, dass die eben vor neuen Herausforderungen stellen, denke aber, es ist natürlich ein gesamtkulturelles Problem oder so ein Narrativ, was wir hier haben in den westlichen Ländern, was einfach auch, und jetzt sage ich mal das mit der Philosophin Kate Manny, weil ich mich das als Soziologin gar nicht traue zu sagen, also wir haben tatsächlich auch eine frauenfeindliche Kultur und einen frauenfeindlichen Nährboden. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Und ich denke aber, dass es tatsächlich sehr, sehr tief in die gesellschaftlichen Strukturen geht. So ein Gedanke, dass Frauen Männern irgendwie was schulden. Ja, dass Frauen mehr zu geben haben als Männer. Ja, und dass da eben auch viel Gewalt entstehen kann, wenn Männer diesen Anspruch nicht verwirklicht sehen.
Das zeigt ja auch die Umfrage von Anfang dieser Woche, dass es da auch sehr hohe Zahlen gibt an Männern, die sagen, ja, also ich bin schon derjenige, der wichtiger ist, ich bin der Ernährer und die Frau hat sich dem ein Stück weit unterzuordnen. Aber das klingt für mich dann trotzdem so, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, Frau Klemm, als ob sich da eigentlich jenseits der Oberfläche nicht so viel geändert hat.
Es hat sich was geändert. Es gibt eben auch mehr Frauen, die sich etablieren können. Da muss man dann auch fragen, auf wessen Kosten. Also wenn es um die Care-Arbeit geht, ist ja die Care-Arbeit auch von Frauen, die im Beruf zum Beispiel Karrieren machen, nicht, also in der Regel nicht so, dass dann die dazugehörigen Väter den Haushalt machen, sondern dass man sich marginalisierte Frauen für sich arbeiten lässt und damit eigentlich das Ganze auch fortsetzt, nur auf einer anderen Ebene. Also es gibt Ansätze, aber wir haben eigentlich einen großen gesellschaftlichen Wandel vor uns, der natürlich auch zu Kämpfen führt. Das würde ich schon auch sagen. Letztlich geht es um Macht und die spiegelt sich dann in Gewalt wieder. Also ich glaube, es hat sich was geändert. Es gibt aber auch einen riesigen Backlash. Zum Beispiel ist es so, dass viele Frauen ja immer wieder, also dass sie eigentlich nicht ernst genommen werden, wenn sie von Gewalt sprechen und dass sie dann auch in so eine Opferrolle kommen. Auch das ist ein riesiges Problem. Und dass man ihnen dann eigentlich gar nichts mehr zutraut. Also dass man sagt, eigentlich gibt es doch so viel Gleichberechtigung, es gibt doch hier irgendwie Frauenberatungsstellen, du hättest den doch verlassen können, warum hast du es denn nicht gemacht, du bist doch selber schuld. Das ist auch so eine Kehrseite davon, statt zu sagen, es ist nie in Ordnung, dass ein Mann weiterschlägt. Das ist, da gibt es einfach gar kein Reden. Aber das ist, es ist ja auch interessant, also die Zeitungen, die Medien, es gibt immer wieder Frauen, die sich raustrauen, die sagen, mir ist das passiert und die davon berichten. Aber nirgends gibt es mal so einen Mann, so einen geläuterten Täter. Ja, so. Also es gibt ja immer so geläuterte Nazis, die durch Talkshows tingeln und sagen, ich habe hier was Schlimmes gemacht, aber jetzt ist es anders. Aber diese Täter, die ihre Frauen geschlagen haben, die tauchen nicht auf. Es gibt gar keine Adressaten, es gibt niemanden, der mal sagte, die werden so weggeleugnet, die gibt es irgendwie in unserem Alltag nicht. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist das Großartige an dieser Umfrage, dass wir endlich darüber sprechen, dass auch, und ob das jetzt 30% sind oder 20%, aber dass es natürlich diese Täter unter uns gibt, die sind in unserem Freundeskreis, die sind an unserer Arbeitsstelle, die sind die Professoren, die Ärzte, alle in allen Schichten, überall gibt es sind, die sind hier und über die müssen wir sprechen.
Herr Hertel, kennen Sie die geläuterten Täter?
Ja, natürlich. Darum geht es ja in dem sozialen Training für Täter. Wir haben ja zum Glück ins Gesetz zur Täterverantwortung 1.3.2013 in Kraft gesetzt. Man kann nicht jeden Mann erreichen, ja. Aber die Täterarbeit lebt natürlich auch davon, dass sie konfrontierend arbeitet. Aber man kann auch mit wertschätzender Arbeit konfrontieren. Und es geht in der Arbeit auch wirklich darum, den Männern klarzumachen, dass sie selbst die Verantwortung fürs Ausüben von Gewalt haben. Frau Klemm und die Frau Sabisch werden das genauso wissen. Wir haben in der Beratung viele Männer, die sagen, eigentlich müsste meine Frau hier sitzen. Ja, die provoziert mich und deswegen muss ich reagieren. Ja, und da geht es auch wirklich in erster Linie darum, dass Männer lernen, die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten übernehmen. Darum geht es auch in so einem Täterprogramm, was ja nicht ohne Grund mit fast einem Jahr auch eine gewisse Laufzeit hat, weil in diesen Programmen, wenn es um geläuterte Männer geht, wenn die es durchziehen, ist der Anteil der Männer, die nicht mehr wiederkommen, ja, relativ hoch. Wobei wir natürlich nicht sagen können, dass es nicht wieder zur Gewalt kommt. Aber wir haben in den Einrichtungen, die nach dem Standard arbeiten, eins erreichen können, dass wir vermehrt, gerade in den letzten 5 bis 7 Jahren festgestellt haben, dass es doch einen Teil der Männer gibt, die ein Programm absolviert haben, die sich nach 2, 3 Jahren wieder melden und sagen, kann ich vorbeikommen, ich brauche 3, 4 Gespräche, bei mir brennt es wieder. Und das müssen wir erreichen. Und es geht nur, wenn wir, da bin ich absolut bei der Frau Klemm, ein Hellfeld schaffen und mit den Männern klar machen, es ist keine Sanktion und es ist auch keine Schande, wenn du so ein Programm machst oder auch einräumst, dass du Gewalt ausübst, sondern die Täterarbeit, das soziale Training ist ein Hilfsangebot, in Zukunft gewaltfrei meine Partnerschaft leben zu können oder meine zukünftige Partnerschaft. Und deswegen sind ja so Aspekte wie Kommunikation, Partnerschaft, Gender ganz wichtige Bausteine neben dieser ganzen Gewaltarbeit in der Arbeit der Täterarbeitseinrichtungen. Wir haben natürlich auch in der Studie feststellen können von 2010 in der wissenschaftlichen Begleitung, dass Täterarbeit wirksam sein kann, wenn sie eine gewisse Laufzeit hat. Wir haben also nicht unsere Fachleute befragt, sondern es wurden von der Uni in Darmstadt die Betroffenen und auch die Täter gefragt, immer im 3-monatigen Rhythmus, wie der Fortlauf ist. Und es war festzustellen, dass die Betroffenen und auch die Männer unisono berichtet haben, dass die körperliche Gewalt signifikant in den ersten 3 Monaten im Programm aufhört. Das ist aber, und das haben sowohl die Betroffenen und die Täter noch viel massiver beschrieben, dass es bis zu 8, 9 Monaten Laufzeit im Programm zu einer Verlagerung auf psychische und verbale Gewalt kommt. Und das hängt auch damit zusammen, dass Männer Gewalt eher auf die körperliche Ebene fokussieren und es gar nicht auf dem Schirm haben, dass psychische und verbale Gewalt auch massivste Gewalt ist. Deswegen haben die damals auch vorgeschlagen, ein Programm sollte zwischen 10 und 12 Monate laufen. Das hat ja dann auch, diese Studie hat ja dann auch über Rheinland-Pfalz, über das Ministerium zum Gesetz der Täterverantwortung geführt. Was ja dann der Staatsanwaltschaft und den Gerichten ganz andere Möglichkeiten gibt, Verfahren auch vorläufig einzustellen. Wir haben das Problem, dass viele Verfahren gar nicht verfolgt werden, ja, oder verfolgt werden können, weil nämlich die Frauen oft gar kein Strafverfolgungsinteresse haben. Die wollen aber, dass der Mann sich verändert. Und deswegen ist das Hilfsangebot viel wichtiger, wie dass wir über uns Sanktionen unterhalten. Deswegen ist auch so wichtig, dass die Jugendämter und auch die Justiz endlich verstehen, dass sie da eine ganz entscheidende Rolle einnehmen. Und das vermisse ich in Deutschland.
Ja, dann lassen Sie uns mal über Härte sprechen. Frau Klemm, das wollte ich Sie fragen. Brauchen wir mehr Härte?
Nein, ich glaube, also Härte ist die Frage, was man darunter versteht. Also wir brauchen sicherlich keine härteren Strafen. Wir haben Strafgesetze, die hart bestrafen können, wenn sie denn angewandt würden. Wir brauchen sicherlich schnellere Konsequenzen. Das ist ein riesiges Problem. Das bedeutet, wir brauchen, wenn man strafrechtliche Wege einschlägt, sehr viel bessere Ausstattung bei den Ermittlungsbehörden, viel größere Kapazitäten auch bei den Strafgerichten. Also ich würde sagen, in Berlin im Moment dauert es vielleicht ein Jahr, bis das mal angeklagt ist und dann vielleicht 1,5 bis 2 Jahren, bis die erste Instanz da ist und dann nochmal ein Jahr die zweite Instanz, also bis zu einem rechtskräftigen Urteil und dann auch der Folge möglicherweise dann vielleicht auch einen Täterkurs zu machen, dauert das 3 Jahre. Das ist völlig abwegig. Ja, so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich sage manchmal auch in Gerichtsverhandlungen, wissen Sie, wenn Sie dem am Anfang Grill weggenommen hätten, das hätte den bestraft, ja, oder sein Auto oder irgendetwas. Aber 3 Jahre später irgendetwas zu tun, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, deswegen, wir brauchen viel schnellere Interventionen. Man muss das ernster nehmen, was da geschieht. Was ich auch häufig erlebe, ist, dass es eben Drohungen gibt, Todesdrohungen. Und dann heißt es, naja, ist ja nur eine Drohung, ja. Aber man muss es ernst nehmen. Also Männer, die ihren Frauen drohen, sie umzubringen, machen das eben in allzu vielen Fällen auch. Und üben massive Gewalt aus. Und dieses ganze System, das funktioniert nicht. Es funktioniert so schon gar nicht, wenn wir gleichzeitig noch familienrechtliche Auseinandersetzungen haben. Also dann ermitteln die Ermittlungsbehörden schön langsam vor sich hin und das Familiengericht entscheidet, muss schon über den Umgang entscheiden. Und das geht innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Jeder Schutz ist dahin, weil eben Umgang gewährt werden muss. Deswegen, wir brauchen nicht Härte, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir brauchen viel bessere Interventionsmaßnahmen.
Ja, und schnellere.
Ja. Frau Sabisch.
Genau, ich muss Frau Klemm recht geben. Es gibt ja tatsächlich in Spanien extra Staatsanwaltschaften, die auf Femizide und auf Prävention von Femiziden, also wann es zum ersten Mal zu einer Todesdrohung kommt und so, die darauf spezialisiert sind. Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch jetzt, was den zeitlichen Horizont angeht. Ich verstehe es deshalb auch wirklich nicht, wo wirklich viele Leute schockiert auch sind, wenn sie diese Zahlen über Femizide in Deutschland hören, warum wir da nicht mehr machen können. Also ich habe eine Doktorandin, die Julia Habermann, die hat ihre Dissertation jetzt über Femizide abgegeben und auch veröffentlicht. Die hat auch noch mal ganz klar zeigen können, was in den Gerichten stattfindet. Da haben wir nämlich auch so eine internalisierte Geschlechterordnung, bei denen die Recht sprechen, ne? Also die tatsächlich noch mal dem Täter irgendwie Verständnis gegenüberbringen, weil er ja irgendwie verletzt war in seiner Seele, weil die Frau nicht so funktioniert hat, wie er wollte, etc. Also dieser ganze Diskurs, wo man sich wirklich denkt, das, was die Istanbul-Konvention fordert, nämlich Fortbildung und Trainings, ne, für solche wirklich wichtigen Personen in wichtigen Schaltzentralen, das brauchen wir ganz, ganz dringend, ja.
Herr Hertel, bei Ihnen in Landau ist es doch so, dass dann sofort die Staatsanwaltschaft mitkommt, oder, wenn es einen Notruf gibt?
Ja, wir haben seit 2014 Rheinland-Pfalz flächendeckend die sogenannten Risikofallkonferenzen eingeführt. Hier in der Südpfalz hat jeder, der bei einer Behörde arbeitet oder beim sozialen Netzwerk Jugendamt oder so, hat in unserem Landgerichtsbezirk eine Weiterbildung im Risikomanagement gemacht. Und durch unser schnelles Einschreiten, ja, bei uns landet jeder neue Fall, der einen Platzverweis bedient, der eine gewisse Punktzahl hat, landet spätestens 2-3 Wochen später in der Risikofallkonferenz, wo das ganze Netzwerk zusammensitzt. Und da sehe ich auch das große Problem in Deutschland, wenn ich höre, 2 Jahre, 3 Jahre, das ist ja lächerlich. Ja, und es muss in Sonderzuständigkeiten gemacht werden. Wir haben seit 2000 schon ein Sonderdezernat häusliche Gewalt. Und unsere Dezernentinnen, die sitzen dann auch in ihren Fällen in den Fallkonferenzen dabei und sagen, auch da gibt es juristische Grenzen, das können wir juristisch durchführen. Das Netzwerk kann einen Interventionsplan entwickeln und zwar innerhalb spätestens 3-4 Wochen nach den Vorkommnissen. Wobei, so wie da was vorkommt, läuft die Maschinerie an. Und so muss es eigentlich sein. Ja? Und das ist in Rheinland-Pfalz, haben wir flächendeckend die Fallkonferenzen, mehr oder weniger erfolgreich. Aber hier wird jede Drohung, ja, das ist für uns ein eigener Risikofaktor, gegen das Leben nehmen wir ernst und der kommt automatisch in so eine Fallkonferenz. Und das halte ich auch für wichtig, dass wir endlich unser Bewusstsein auch bei den Familiengerichten, ich finde es hanebüchen, wenn mir eine Familienrichterin erklärt, wir unterscheiden nicht zwischen Täter und Opfer. Es wird über ein Kind entschieden, ja, das massiv beeinträchtigt wird in seiner Entwicklung, wenn es von häuslicher Gewalt mit betroffen ist. Und mitunter werden Kinder zu Umgängen gezwungen, was noch unverschämter ist von den Familiengerichten. Es wird eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen. Ja, die ist erstmal gültig. Dann geht der Mann in Widerspruch und dann wird die Frau trotz bestehender Verfügung gezwungen, mit dem Mann und dem Anwalt vielleicht noch in einen Gerichtssaal zu kommen. Also es besteht Kontaktverbot, aber das Familiengericht setzt sich darüber hinweg und sagt, nee, ihr müsst gemeinsam kommen. Und was passiert? Es werden Vergleiche geschlossen, die man sich irgendwo an die Wand hängen kann. Die sind nämlich null und nichtig was wert. Gegen eine Gewaltschutzverfügung, das ist eine Straftat. Ja, dann muss die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleiten. Und es fehlt komplett in, meines Erachtens in der ganzen Betrachtungsweise. Und das ist für mich auch ein bisschen skandalös.
Jetzt haben wir ganz viel gehört, was nicht funktioniert, Herr Hertel. Vielleicht, Frau Klemm, können Sie noch mal aus Ihrer Erfahrung mit den Prozessen, in die Sie involviert sind, können Sie noch mal sagen, wenn wir mal zurück auf das Kleine kommen. Eine Frau, die unter Gewalt leidet, welche Form auch immer, was soll sie tun?
Zuerst soll sie sich Rat holen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Bei einer spezialisierten Beratungsstelle, um einfach zu wissen, was sie tun kann, was die Wege sind. Es ist sehr gut, wenn sie dokumentiert, wenn es Verletzungen gibt, wenn sie versucht, eben zu einer anonymen Spurensicherung zu gehen, wenn sie Fotos macht von sich selbst, von ihren Verletzungen. Und wenn sie vor allem das nicht für sich behält, sondern eben auch anderen berichtet. Das ist immer wichtig. Und sich dann und das möglichst in Ruhe, also sich in Sicherheit begibt natürlich, Sicherheit findet, ein solidarisches Umfeld findet. Das ist dann das, was alle anderen tun können. Und sich dann in Ruhe überlegt, möchte ich jetzt einen strafrechtlichen Weg einschreiten oder möchte ich vielleicht auch einen zivilrechtlichen Weg einschreiten oder muss ich einfach nur untertauchen, weil es, oder nicht einfach nur, sondern muss ich untertauchen, weil es alles viel zu gefährlich ist. Etc. Dann wäre es natürlich gut, möglichst schnell auch anwaltlichen Rat, um einmal die Situation richtig verstehen zu können, wie das rechtlich ist. Und dann sich immer wieder neu zu überlegen, welchen Weg gehe ich. Es gibt leider in Deutschland allzu viele und sehr gute Gründe, diesen Mann nicht zu verlassen, weil es eben gefährlich ist, weil es ökonomische Katastrophen gibt nach einer Trennung, weil man die Kinder nicht mehr in ihrem üblichen Umfeld lassen kann, etc. Also deswegen, das muss man immer mitbedenken. Es ist nicht so, dass die Frauen irgendwie, weil sie zu blöd sind, ihre Männer nicht verlassen, sondern weil es echte, massive Probleme damit gibt. Also ich glaube, das kann sie tun. Ich finde auch, dass das Umfeld sehr viel tun kann. Man muss hinhören, hingucken, wenn in der Nachbarwohnung etwas passiert. Ich finde, man holt lieber einmal zu viel die Polizei als einmal zu wenig. Und wenn es dann eben ein Fehlalarm war, da war es ein Fehlalarm. Ja? Man kann auch die Nachbarin im Hausflur ansprechen und sagen, hier, ich höre hier Sachen, ich weiß nicht, ob da was ist, aber ich bin da, meine Tür ist offen. Auch das, ja, einfach Hilfsbereitschaft zu geben. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Bild, dass die Menschen, die immer wieder Gewalt, geschlechtsbezogene Gewalt thematisieren, also wir sind weder männerfeindlich, würde ich sagen, noch familienfeindlich, noch irgendetwas, sondern was wir wollen, ist, dass Menschen gut leben können, und zwar alle und nicht nur ein Teil der Bevölkerung. Und natürlich ist es das Beste, also immer, wenn ich irgendetwas schreibe, veröffentliche, dann habe ich immer diese ganzen Väterrechtler unter meinen Tweets, die sagen, ja, aber die Männer, so darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Väter sind super, wenn sie nicht gewalttätig sind. Also wir müssen uns fragen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und das müssen sich auch Männer fragen. Herr Hertel ist einer der wenigen, der immer wieder und seit vielen, vielen Jahren großartige Arbeit dazu macht. Ansonsten ist das ein Frauenthema. Und das ist falsch. Es ist ein Männerproblem. Es ist ein Männerthema.
Frau Sabich, und das zeigt ja auch die Umfrage, dass es da ja auch wieder hohe Prozentzahlen an Männern gibt, die sagen, also mit Problemen will ich mich eigentlich am liebsten gar nicht beschäftigen. Ich warte einfach, bis die von selber weggehen. Und über meine Gefühle sprechen kann ich schon auch eh überhaupt nicht.
Ja, das entspricht total so einem hegemonialen Männlichkeitsbild. Ne? Also der entschlossene, immer starke Mann, was wir einfach auch manchmal noch bei Erziehungsmethoden oder so auch tatsächlich beobachten können. Da ist einfach auch ein Wandel gefragt. Ne? Und ich sehe das wie Frau Klemm. Also es geht um mehr Verbundenheit. Ne? Und es geht auch darum, aufeinander zu achten. Und da sind natürlich auch alle Männer angesprochen. Also es gibt Vorschläge, wie können sich Männer zum Beispiel abends auf der Straße verhalten. Ja? Also gehen Sie bitte nicht hinter einer einsamen Frau her. Wechseln Sie doch einfach die Straßenseite. Ne? Also so, dass Frauen sich auch sicherer fühlen. Also wir haben unfassbar viele Ideen. Uns mangelt es so ein bisschen an der Umsetzungsbereitschaft und an dem Problembewusstsein, vor allen Dingen auch bei Männern und natürlich auch an Ressourcen. Was ich natürlich gut heiße, ist, dass immer mehr über Gewalt und sexualisierte Gewalt gesprochen wird. Ne? Also ich sage jetzt einmal ganz kurz Rammstein, ich sage aber auch MeToo. Also wir haben da eine Bewegung, wir haben auch eine starke feministische Bewegung, die aber, und da muss ich auch Frau Klemm und Herrn Hertel recht geben, der auch über Antifeminismus gesprochen hat, die auch ganz schön hart zurückschlagen kann. Also Frau Klemm, ich habe diese E-Mails auch, ja.
Aber das heißt, diese jungen Männer, von denen oft gesprochen wird, ja, also es geht ja hier in dieser Umfrage auch explizit um junge Männer, wo man ja gedacht hat, also vielleicht, das ist ja alles jetzt irgendwie ein paar Jahrzehnte her, mittlerweile sind alle modern und alle haben verstanden, Gleichberechtigung ist wichtig und wir gehen respektvoll miteinander um. Aber das ist ja auch das Erschreckende an dieser Umfrage, dass es eben vor allem die Jungen sind, bei denen das noch nicht Klick gemacht hat.
Ich sag es jetzt doch mal, ne? Also aus meiner Warte repräsentiert diese Studie nicht die Einstellung von jungen Männern. Wenn das so wäre, dann wären wir von antifeministischen Irren umgeben. Und das möchte ich auch so nicht hinnehmen. Diese Frage, diese Umfrage ist repräsentativ für die, die von dem Marktforschungsinstitut angeschrieben wurden. Das ist ein ganz besonderer Pool an jungen Männern. Die sind sehr online-affin, ja, die kriegen Geld für die Teilnahme. Also das, da können Sie die ganzen Statistikerinnen und meine Kolleginnen fragen vom sozioökonomischen Panel. Sowas machen wir in der Wissenschaft eigentlich nicht. Deshalb würde ich jetzt tatsächlich mal in die Bresche springen, ja, für die jungen Männer und sagen, da gibt es viel mehr Offenheit und da gibt es viel mehr Empathie und vielleicht auch den Ruf nach Gleichberechtigung, weil es wünschen sich auch viele Männer eine Veränderung, als diese Studie da, ne, oder diese Umfrage nahelegt. Ja.
Diese Umfrage hat jetzt wirklich dazu geführt, und das ist das Schöne daran, dass wir jetzt heute hier sitzen und genau über diese Themen, die Sie eben und die Frau Klemm und ich vielleicht auch angesprochen haben, jetzt mal wirklich offene Worte finden.
Genau, ja.
Ja? Und bin ich für diese Umfrage sehr, sehr dankbar, weil man jetzt auch sieht, aus welchen Ecken was kommt.
Mhm,
ja,
das stimmt.
Und man muss dem begegnen und wir können dem begegnen. Und glauben Sie mir, ich bin ja jetzt auch, ich bin zwar ein Mann, aber ich kriege auch Mails.
Aber das heißt, wenn ich da mal, Herr Hertel, für all diejenigen, also Frau Sabisch sagt, ganz so schlimm, wie es diese Umfrage suggeriert, ist es aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Arbeit heraus nicht. Aber jetzt reden wir mal über die, die tatsächlich das vielleicht in sich spüren. Ja, und ob es jetzt physische Gewalt ist oder erstmal nur Gewalt durch Worte. Wenn ich so ein Mann bin, der das in sich spürt, was raten Sie mir? Was muss ich tun? Wie überwinde ich mich?
Dasselbe, was ich jeder Frau auch raten würde, eine Beratungswelle für Männer, eine Männerberatungsstelle aufzusuchen und über das Thema zu sprechen. Ganz wichtig ist, dass wir bei den Männern, und deswegen wird es auch so wichtig sein, in die Prävention schon im Kindergarten und in der Grundschule zu gehen, dass wir versuchen, ein anderes Männlichkeitsbild in die Gesellschaft zu tragen. Und es geht nur, wenn wir ganz früh anfangen. Und Männern klarzumachen, es ist legitim, dass man mal schwach ist. Es ist legitim, wenn Männer weinen. Ja? Das ist ja so, Männer weinen nicht, das kennen wir alle. Ja? Und das wird wichtig sein und das ist, deswegen bin ich für die Umfrage auch so dankbar. Für mich ist das eine Steilvorlage, nochmal klarzumachen, wir müssen viel früher anfangen, wir müssen viel mehr finanzielle Mittel für die Prävention zur Verfügung stellen. Wenn wir nämlich einen Umdenkungsprozess in unserer Gesellschaft wirklich manifestieren wollen, dann müssen wir jetzt anfangen, ganz deutliche Maßnahmen zu finden. Da bin ich absolut bei der Frau Sabisch. Es ist nicht so, dass Männer immer toxisch sind. Ich habe mich sehr gestört an dem Begriff toxische Gewalttätigkeit. Man muss sehen, wenn Männer in so einem patriarchalen System aufwachsen, wie sollen die in ihrer Partnerschaft anders mit Konflikten umgehen, wie was sie früher gelernt haben. Und das Verhalten kann man verlernen und das kann man trainieren. Und man kann auch in solchen Programmen und Männern raten, denk mal drüber nach, ob das nicht legitim ist, wenn du dich als schwach erlebst. Ja? Männer müssen ja, das ist ja heute noch unsere, Frau Klemm hat es vorhin mit anderen Worten gesagt, ja? Es ist immer noch in unserer Gesellschaft so, dass Männer stark sein müssen und Frauen, die empathischen sind und emotional sind. Und ich glaube, dass es nicht so ist und dass es einfach so sein muss, dass wir gerade uns Männern, da sage ich uns Männern einfach auch mal eine gewisse Schwäche eingestehen können und nicht immer uns als Ernährer, als Organisator und für alles, was nicht mit Erziehung und Haushalt zu tun hat, sehen.
Ja. Frau Sabisch, gibt es eine gesunde Männlichkeit?
Natürlich. Klar, auf jeden Fall. Also Menschen, die sich als Männer identifizieren, die sind ja nicht alle irgendwie gewaltkranke Arschlöcher, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne? Also das ja, das ist mir jetzt auch so rausgerutscht, aber ne? Natürlich gibt es eine gesunde Männlichkeit, es gibt eine gesunde Weiblichkeit. Mich nervt so ein bisschen immer dieses Herumreiten auf Geschlecht, weil ich finde schon, dass wir tatsächlich auch einfach Individuen und Personen sind mit ganz unterschiedlichen Talenten, Neigungen, Vorlieben, wie auch immer. Aber das ist ganz klar, Männlichkeit kann was ganz Wundervolles sein. Ne? Das Problem ist halt unsere gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben und die so ein Verhalten, so ein gewaltvolles Verhalten, ein diskriminierendes Verhalten eben auch ganz oft begünstigen. Und da muss ich jetzt auch Herrn Hertel recht geben, vielleicht auch in Bezug auf Frau Klemm, dass es diese Studie gibt, auch wenn ich da ganz viel methodische Kritik habe, ist gut, weil wir reden drüber und wir reden vor allen Dingen auch darüber, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben. Ne? Das haben wir heute halt auch gemacht. Und da ist es klar, dass wir als Männer, Frauen oder was auch immer sehr gut zusammenleben können, wenn wir eben auch solidarisch sind, mehr aufeinander achten und uns gegenseitig unterstützen. Ja.
Frau Klemm, wenn man sich Ihre Arbeit anschaut mit all diesen Frauen, die da Opfer von Gewalt geworden sind, dann kann man ja auch schnell von außen zumindest auf den Eindruck, zum Eindruck kommen, dass Sie eigentlich da nur pessimistisch drauf schauen können. Wie schauen Sie da drauf?
Also, wenn Sie mich persönlich fragen, kann ich Ihnen sagen, das ist eine wahnsinnig oder es ist eine wunderbare Arbeit. Ich arbeite mit vielen Menschen, die eben massive Gewalt erlebt haben und kann sie ja dabei begleiten, wie sie sich aus diesen schrecklichen Verhältnissen befreien und erlebe da wirklich großartige Geschichten. Ich habe allergrößten Respekt vor den Betroffenen, wie sie das überleben, wie sie eben weitergehen können. Deswegen ist mein Blick also auf meine konkrete Arbeit nicht so pessimistisch. Pessimistisch ist, dass ich das seit fast 30 Jahren mache und sich eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert hat. Das ist ein großes Problem. Was Sie vorhin mein Buch angesprochen haben, ich habe gerade ein neues Buch geschrieben, das im September veröffentlicht wird. Da schreibe ich gegen Frauenhass. Und ich glaube, dieser tief sitzende Frauenhass auf allen Ebenen, der wird noch nicht genügend betrachtet und analysiert. Und ich glaube, wir müssen über das Zusammenleben nachdenken. Und natürlich, es gibt biologische Geschlechter, aber es gibt auch noch mehrere Geschlechter. Es gibt immer dieses streng binäre System. Das halte ich auch für eine Katastrophe, denn wir müssen über Individuen nachdenken. Wir haben das war ganz am Anfang mal Thema, wir haben eine massive Gewaltbetroffenheit von Transpersonen, die auf der Straße andauernd werden sie körperlich und psychisch angegriffen.
Und auch das geht und von Männern
im Moment aus. Ja, das geht von Männern aus, aber wir haben ja auch eben also verbale Angriffe auch von Frauen, sogar von welchen, die sich als Feministinnen bezeichnen und jetzt denken, sie müssen gegen die Transpersonen vorgehen. Also es gibt insgesamt ja eine Stimmung, die in vielen Bereichen auch sehr hasserfüllt ist. Und weil Sie gefragt haben, haben die jungen Männer nichts gelernt? Doch, ich glaube, sie wissen was, aber die eine Frage ist, was sagt man, was erzählt man und was lebt man eigentlich? Ja, also ich würde sagen, ein Großteil der Gesellschaft hat auch mitbekommen, dass wir echt ein Klimaproblem haben. Und dennoch fliegen alle irgendwie in der Welt herum und kaufen sich große Autos. Also so, es ist noch nicht verändert in der Praxis. Und ich glaube, man muss endlich verstehen, es wäre ein Gewinn. Es wäre ein Gewinn, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen nachts nach Hause gehen können, also weder Angst haben müssen vor ihren Ehemännern, noch auf der Straße sexualisierte Gewalt zu erleben oder dann auch zu Hause. Und in der wir uns alle freier bewegen können und eben gut miteinander leben können. Das ist doch das Ziel.
Das sagt Christina Klemm. Sie ist Rechtsanwältin und sie hat bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur darüber diskutiert, warum wir auch im Jahr 2023 noch immer so viel katastrophale Gewalt von Männern gegenüber Frauen erleben müssen. Und wir haben auch darüber diskutiert, was wir tun müssen, um das zu ändern. Der Sozialarbeiter Roland Hertel war dabei und die Soziologin Katja Sabisch.